Janik, was glaubst du, wie viel Freude die Autobosse bei der Erstellung ihrer Geschäftsberichte hatten?
In diesem Jahr glaube ich tatsächlich nicht allzu viel, aber wo herrscht momentan schon Freude in den Führungsetagen in der Automobilindustrie? Also das ist ja momentan wirklich eine ausgemachte Krise, die sich da entwickelt hat. Ich meine, es gab viele Jahre, in denen die Hersteller große Gewinne, große Margen gefahren haben. Das ist jetzt momentan so ein bisschen vorbei.
Das ist wohl vorbei und Janik, genau darauf wollen wir heute mal schauen. Wir schauen so ein klein wenig, machen wir mal so den Flug über die Geschäftsberichte und über die Jahresergebnisse der großen deutschen Autohersteller. Und Janik, wir schauen heute auch noch einmal auf CARIAD. Wir müssen mal wieder über CARIAD reden.
Oh ja.
Was mich bewegt. Der Automotive Podcast.
Genau, vielleicht starten wir tatsächlich einfach mal so ein bisschen mit den Jahreszahlen der großen deutschen Automobilhersteller. Warum? Ja, weil jetzt natürlich endgültig und März ist ja jetzt immer so der Zeitraum, in dem dann auch die letzten Geschäftsberichte, die letzten Jahrespressekonferenzen stattgefunden haben. Jüngst ja auch erst Volkswagen, BMW und weil natürlich die Headlines da dann auch schon entsprechend auf den Finanzzahlen sich natürlich einschießen, die jetzt nicht gerade die positivsten Headlines sind, denn ich glaube so viel vorweggeschickt, der große Gewinn, das große Gewinn plus ist es dann tatsächlich nicht gewesen, aber vielleicht fangen wir einfach mal vorne an. Wenn wir nämlich mal anfangen mit dem größten deutschen Automobilhersteller Volkswagen und wir blicken mal auf die Performance des letzten Jahres, dann sehen wir dort, da wird dann direkt schon so ein bisschen auch das Problem natürlich der deutschen Autoindustrie deutlich, dann sehen wir dort einen Umsatz von 324 Milliarden Euro und das ist leicht über dem Vorjahr. Also der Umsatz des Volkswagen-Konzerns ist gestiegen, leicht gestiegen. Also wir reden 2023 von 322 Milliarden, jetzt 324 Milliarden. Also der Umsatz ist leicht gestiegen. Und das Problem ist in dem Fall, und das ist nun mal mit entsprechenden Kostensteigerungen und Kostenexplosionen und so weiter, die wir in den letzten Jahren beobachtet haben, in aller Regel natürlich so, das Problem ist nicht der Umsatz, das Problem ist am Ende das, was davon übrig bleibt. Wenn wir nämlich mal aufs Ergebnis schauen, das operative Ergebnis 19 Milliarden, 15% zurückgegangen und dann natürlich der entsprechende wichtige Blick nach Steuern, ja 12,4 Milliarden Euro Nettogewinn minus 30%, ja 30%, ein Drittel des Gewinns eingebrochen, das ist natürlich eine ordentliche Watschen. Aber, und auch hier schon mal kleines Foreshadowing, wir gucken gleich nochmal auf die anderen Autohersteller. Zum Teil wird das sogar noch übertroffen, ja, oder untertroffen, je nachdem, wie man es sehen mag. In Auslieferungen bzw. Absatz gesprochen, reden wir von knapp 9 Millionen Fahrzeugen. Klar, von der 10-Millionen-Marke entfernt man sich ein wenig. Es ist auch ein leichtes Minus von 3,5%. Von der 10-Millionen-Marke verabschiedet man sich so ein klein wenig, aber das ist nun mal auch der Zeichen der Zeit, dass man sich wahrscheinlich komplett die Märkte sich dahingehend erholen, wie sie es vielleicht auch vor Corona mal gewesen sind. Da wird man wohl absolut in absehbarer Zeit erstmal nicht hinkommen. Und es hat natürlich auch, und auch das keine neue Wahrheit oder neue Erkenntnis, aber jetzt natürlich schwarz auf weiß in den entsprechenden Berichten natürlich auch, hat halt viel mit China zu tun. Der Absatz von Volkswagen in China um 10% eingebrochen. Und auch das, muss man sagen, ist auch noch eine der besseren Zahlen tatsächlich, wenn man jetzt mal auf die verschiedenen Autohersteller schaut. Weil natürlich, das sind jetzt die Zahlen für den Gesamtkonzern, weil natürlich gerade die Premium-Hersteller natürlich in der Vergangenheit in China besonders stark waren. Und wenn wir da vielleicht jetzt nochmal, Janik, um jetzt die Bilder jetzt einfach erstmal zu komplettieren und dann können wir ein bisschen drüber sprechen, mal auf die weiteren OEMs und vor allem die Premium-OEMs schauen. BMW einem Umsatz von 142 Milliarden, Rückgang von 8%. Also da ist auch der Umsatz schon deutlich zurückgegangen. Der Nettogewinn liegt bei 7,7 Milliarden und das ist ein Einbruch von 37%. Ja, 37 Gewinneinbruch, Prozent Gewinneinbruch bei BMW. Das ist schon eine absolute Hausnummer. Der Absatz leicht zurückgegangen, 2,45 Millionen Fahrzeuge sind ein Minus von 4%. In China gingen die Verkäufe um 13% zurück. Also das ist schon ordentlich. Klar, jetzt schaut man natürlich auch nach vorne. Vielleicht an der Stelle dann auch nochmal der Hinweis, die jüngsten auf dem Rahmen der Bilanzpressekonferenz wurden ja zum Beispiel auch personelle Veränderungen bei BMW verkündet. Frank Weber, jetzt langjähriger Entwicklungsvorstand, wird jetzt ersetzt durch Frank Post. Der war vorher Einkaufs- und Lieferantennetzwerk-Vorstand und dessen Posten wiederum übernimmt, und das ist ganz spannend, finde ich, Nicolai Martin. Nicolai Martin kennt man in der jüngeren Vergangenheit vor allem, weil er Leiter des autonomen Fahrens war bei BMW, später dann auch für Oberklasse-Modelle verantwortlich und ist jetzt mit Mitte 40, muss man auch dazu sagen, ein sehr junges Mitglied im Vorstand und steigt eben jetzt zum Einkaufs- und Lieferantennetzwerk Vorstand auf. Also auch ganz spannende Entwicklung bei BMW. Frank Weber hat jetzt sozusagen seine Hausaufgaben mit der neuen Klasse und der Einführung der neuen Klasse jetzt hinter sich. Jetzt übernehmen da andere das Ruder und man sagt ja auch so ein bisschen, dass jetzt Frank Post als neuer Entwicklungsvorstand, Nicolai Martin als Einkaufsvorstand und Milan Nedeljković als Produktionsvorstand ja so ein bisschen jetzt auch unter Zipse jetzt ein neues starkes Trio sind in den wichtigsten Kernbereichen sozusagen eines Automobilherstellers. Also auch da gibt's Veränderungen jetzt mit Blick nach vorne. Der Blick nach hinten wird BMW genauso wenig gefallen wie allen anderen OEMs. Ja? Aber vielleicht schwenken wir mal von München in Richtung Stuttgart. Bei Mercedes-Benz sieht es auch so aus, dass man einen Umsatz von 145 Milliarden Euro hingelegt hat, einen Rückgang von 4,5%. Ich rede jetzt von der gesamten Mercedes-Benz Group. Da steckt also Mercedes-Benz Vans mit drin, muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Ein Nettogewinn von 10,4 Milliarden Euro ist ein Minus von 28%. Also auch knapp ein Drittel. Da nehmen sich alle nicht viel. Ein gutes Drittel, manchmal mehr, manchmal weniger, ein wenig. Ist einfach bei allen tatsächlich einfach momentan abgeschnitten. Der Absatz von 2,4 Millionen Fahrzeugen ist ein Minus von 4%. 400.000 davon etwa sind Vans, also an Mercedes-Benz Cars wurden etwas mehr als 1,9 Millionen Fahrzeuge abgesetzt. Also tatsächlich, die Zahlen sind sich alle sehr, sehr ähnlich. Ich habe mir Porsche noch einmal rausgegriffen. Klar, stecken natürlich in den Zahlen vom Volkswagen-Konzern schon mit drin, sind aber jetzt auch nochmal als Premium-Luxusmarke innerhalb von Deutschland vielleicht auch nochmal interessant. Der Umsatz von 40 Milliarden Euro ist stabil auf Vorjahresniveau. Aber auch hier der Nettogewinn 3,6 Milliarden, Rückgang von 30%. Auslieferungen 310.700 Fahrzeuge sind 3% minus. Und auch hier, und das ist natürlich besonders krass tatsächlich, ein Rückgang in China von 28%. Ja, also wenn man sich da jetzt mal so ein bisschen die Gesamtzahlen anguckt, um das festzuhalten, in aller Regel ist die Umsatzentwicklung nicht das große Problem. Leichte Rückgänge, gut, bei BMW mit 8% Umsatzrückgang vielleicht schon ein wenig mehr, aber tatsächlich der Volkswagen-Konzern leicht sogar über Vorjahr. In den Auslieferungen muss man ganz klar sagen, die Performance in China ist das große Problem der deutschen Automobilindustrie. Aber besonders krass, und das da nehmen sich, wie gesagt, alle nicht viel, wenn ich hier nochmal auf die Liste schaue, minus 30%, minus 37%, minus 28%, minus 30%. Der Gewinn schrumpft und zwar deutlich. Ja. Und das ist natürlich so ein bisschen ein Zeichen der Zeit. Die Umsätze steigen nicht schnell genug oder steigen nicht hoch genug, um tatsächlich auch den Kostenentwicklungen wir kennen es, die Energiepreise der letzten Jahre, die Inflation auch in der gesamten wirtschaftlichen Bereich, die wirtschaftliche Performance ist ja auch nicht nur in der Automobilindustrie schwierig. Das könnte man natürlich nicht nur dieser Branche ankreiden, aber man muss ganz klar sagen, die Performance der deutschen Automobilindustrie ist wirklich momentan dramatisch schlecht.
Ja, das ist richtig. Und dass die Automobilindustrie in einer ausgemachten Krise steckt, darüber müssen wir jetzt an der Stelle auch nicht mehr diskutieren oder diese Frage stellen. Da sind wir ganz, ganz tief mittendrin. Und die Symptome dieser Krise, die sehen wir jetzt gerade an den Bilanzpressekonferenzen, die Autohersteller jetzt gerade abhalten. Da sehen wir das. Aber man muss natürlich trotzdem an der Stelle auch sagen oder das vielleicht auch mal so ein bisschen in eine Perspektive setzen. Also ich habe mir da auch noch mal ein bisschen zu recherchiert und noch mal geschaut, was so die Experten dazu sagen. Unter anderem der Automobilwirtschaftsexperte Frank Schwope, den wir hier auch schon im Podcast hatten zur Lage der Nation sozusagen, darauf noch mal hingewiesen, sich die Folge ja noch mal anzuhören, der durchaus an der Stelle auch durchaus positive und optimistische Zeichen gesehen hat, wie es momentan aussieht. Und er sagt auch, man muss diese finanzielle Lage momentan, die nicht gut ist, auf jeden Fall, da braucht man auch nicht drüber diskutieren, aber da muss man trotzdem auch so ein bisschen in die Perspektive und auch in die längerfristigen Trends setzen an der Stelle. Denn er sagt nämlich auch, dass gerade in den letzten Jahren, wir gucken ja so ein bisschen auch auf die sozusagen Sonderjahre der Corona-Pandemie, wo es ja da auch ein paar Verwerfungen in der Branche gab. Also der Corona-Einbruch zum Beispiel führte 2020 zu einer Angebotsknappheit. Wir hatten den Chip- und Fahrzeugmangel, der da auch darin resultierte, dass es weniger Rabatte und Fokus auf teurere Modelle gab. Und dadurch haben die Hersteller um VW, Mercedes und BMW aber an der Stelle auch höhere Margen erzielt und damit auch Sondergewinne und auch irgendwie rosigere Zeiten, die vielleicht die Normalität in der Automobilindustrie in den letzten 10 Jahren vielleicht auch verschoben haben an der Stelle. Und dafür ist, und das sagt Frank Schwope ganz klar, sind die aktuellen Zahlen eigentlich sogar ganz solide. Auch wenn sie natürlich im Vergleich zu diesen Sonderjahren während der Corona-Pandemie ein bisschen schlechter erscheinen. Aber er sagt auch an der Stelle, und das finde ich auch einen wirklich interessanten Punkt und einen wichtigen Punkt auch, Hersteller wie VW, Mercedes und BMW, die befinden sich noch nicht in einer Krise. Für ihn ist erst eine Krise da, wenn die Unternehmen wirklich auch Verluste schreiben würden an der Stelle. Und für ihn gibt es momentan noch keinen Grund zur Panik oder zum Jammern. Und wenn wir auch so ein bisschen auf die Zahlen oder die Signale am Anfang dieses Jahres, wir haben an der Stelle auch schon mal drüber gesprochen, dass es auch, was den E-Auto-Absatz anbelangt, gerade so ein bisschen besser aussieht. Die Zahlen jetzt am Anfang des Jahres in Europa und in Deutschland sehen besser aus. Also, wir neigen natürlich auch dazu, jetzt durch diese, ich sag's mal in Anführungszeichen, Schreckensmeldungen, die jetzt gerade von den Bilanzpressekonferenzen kommen, so ein bisschen auch alles schwarz zu malen. Aber man kann natürlich, wenn man so ein bisschen auch in die zeitliche Perspektive setzt, sehen, dass es vielleicht gar nicht so schlecht bestellt ist um die deutsche Automobilindustrie. Natürlich, und auch darüber haben wir an der Stelle schon häufig gesprochen, kommen natürlich die geopolitische Situation dazu mit den mit dem drohenden zu eskalierenden Streit um die Zölle, die jetzt gerade aus den USA, um die neue Administration um Donald Trump kommen. Was da jetzt in der nächsten Zeit noch passiert. Wir haben es jetzt in der letzten Woche auch gehört, dass die EU da auch zum Gegenschlag ausholen will. Und jetzt heißt es plötzlich von Trumps Seite wieder, müssen wir unbedingt noch 200% auf Wein und Champagner setzen, um da die EU noch mehr härter zu treffen. Und wie es jetzt auch da weitergeht, ist natürlich völlig unklar, weil wir wissen ja, die Entscheidungen können von heute auf morgen, vielleicht auch von jetzt auf gleich, schon wieder ganz anders aussehen. Also was da noch auf die Autoindustrie zukommt, das kann man jetzt an der Stelle noch gar nicht so richtig einschätzen. Aber so der Grundtenor ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wie wir es vielleicht manchmal an vielen Stellen machen.
Ja, wichtiger Hinweis und auch eine sehr, sehr gute, wie ich finde, Einschätzung von Frank Schwope an der Stelle. Jetzt muss man aber auch natürlich dazu sagen, jetzt kann man natürlich sagen, es ist einfach eine Normalisierung sozusagen der Ergebnisse, die vielleicht auch während Corona verzerrt waren. So zusammengefasst ist es ja ein bisschen das, was Frank Schwope an der Stelle sagt. Das mag sicherlich so sein. Wenn das Ganze jetzt aber immer noch keinerlei Konsequenzen hätte und wenn das irgendwie quasi wieder so ein bisschen zurück auf normal wäre, dann würden wir aber auf der anderen Seite jetzt nicht trotzdem sozusagen an allen Stellen Performance-Programme inklusive Stellenabbau und so weiter sehen. Ja?
Ja.
Das heißt, man muss mal erstmal dazu natürlich auch sagen, es ist ja nicht einfach nur eine Verkündung von Zahlen und man stellt sich hin und sagt, gut, das ist jetzt gerade mal so, das können wir auch erklären, weitermachen, Mund abputzen, weitermachen, würde man im Fußball jetzt sagen, sondern es hat natürlich Konsequenzen und man zieht momentan Konsequenzen, weil viele dieser Konzerne natürlich trotzdem nicht so gesund in, auch in ihrer Kostenstruktur aufgestellt sind, wie man es in den nächsten Jahren, wie man es aktuell schon und wie man es aber vor allem für die nächsten Jahre sein müsste, gehört natürlich auch zum Teil der Wahrheit. Insofern ist, glaube ich, ein bisschen ein Sprechen von der Krise, ohne die Situation schlimmer malen zu müssen, als sie ist, trotzdem irgendwo gerechtfertigt.
Naja, dazu kommt natürlich auch, dass diese Sonderjahre, die ich sie ja gerade wie auch Frank Schoper sie genannt hat, eben auch so ein bisschen vielleicht das eine oder andere größere strukturelle Problem bei den OEMs natürlich auch überdeckt hat an der Stelle und vielleicht bei vielen vor 3-4 Jahren in den Phasen, wo es wirklich ganz gut lief und wo die nackten Zahlen natürlich auch besser waren, als sie heute waren, das ein oder andere Problem eben überdeckt wurde und vielleicht der Handlungsdruck dann an der Stelle nicht so groß war, wie er jetzt ist. Und wir hatten es vor 10 Jahren schon mal ungefähr oder vielleicht ein bisschen vor 8 Jahren, dass es da waren die Zahlen auch weitgehend nicht so rosig, wie sie dann zwischenzeitlich mal waren. Und auch da hieß es natürlich schon, jetzt muss man sich wandeln, jetzt muss man sich neu aufstellen. Und da wurde natürlich vielleicht wieder an der einen oder anderen Stelle was verschleppt und dann während der Corona-Zeit vielleicht auch das eine oder andere dann nicht ganz so ernst genommen, wie es jetzt doch hätte ernst genommen werden müssen, wenn wir jetzt die Situation an der Stelle anschauen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass zum Beispiel jetzt Konzernchef Blume von Volkswagen gesagt hat, dass jetzt im Prinzip so, ja, die Talsohle erreicht ist und es jetzt eigentlich aufwärts gehen kann. Also, dass wir jetzt sozusagen doch in eine Phase gehen, wo die Hersteller dann auch was den Absatz anbelangt und was die zum Beispiel auch bei den E-Autos viel stärker nach vorne kommen können und er jetzt auch ganz klar gesagt hat, wir wollen da jetzt vorangehen und jetzt befindet man sich gerade so ein bisschen in einem Übergangsjahr und man will jetzt aber doch ganz klar darauf setzen, auch zum Beispiel bei neuen Technologien, beim autonomen Fahren, Elektromobilität, Batterietechnologie, jetzt wirklich auch zum globalen Technologietreiber zu werden an der Stelle. Und da kommen wir ja vielleicht jetzt mal so ein bisschen auch zu unserem nächsten Thema, was wir heute hatten. Mhm. Wir wollten jetzt nicht nur über die Zahlen und die Finanzsituation der OEMs sprechen.
Ja, Nick, du hast jetzt gerade über das Stichwort Technologietreiber bist du jetzt gerade aufs nächste Thema gekommen. Ich wollte gerade den Übergang machen. Du hast strukturelles Problem angesprochen.
Ja.
Und vielleicht ist das genau das Problem, dass man sozusagen auf der einen Seite mit dem Wunsch, Technologietreiber zu sein, auf der anderen Seite aber dann doch irgendwie strukturelle Probleme sich wieder
richtig
aufgebaut
richtig.
Hat. Sag doch mal, worum es geht.
Genau, also das ist absolut richtig. Man will auf der einen Seite Technologietreiber werden, hat aber wirklich intern noch viele Probleme zu lösen, die sich in den letzten Jahren aufgebaut hat. Und dazu gehört eben auch die Software-Tochter Cariad. Und über die haben wir hier im Podcast auch schon viel gesprochen, was es da für Probleme gibt, welche zukünftige Rolle diese Software-Tochter, dieses Unternehmen, was vor vielen Jahren, 2019 ist hier gegründet worden, im Prinzip als eine Art Prestige-Projekt eben auch ins Leben gerufen wurde, das zentrale, sozusagen der sehr zentrale Hub für das Thema Software im Fahrzeug im Gesamtkonzern und dass diese Rolle von Cariad nicht mehr eingenommen werden kann, das haben wir in den letzten Jahren ja im Prinzip gelernt mit den ganzen Problemen, mit den Verzögerungen bei Modellanläufen und so weiter. Unsere ZuhörerInnen, die kennen ja meistens, die werden diese Geschichte schon kennen. Und jetzt hatten wir in der letzten Woche eben auch noch die Ankündigung von Cariad, dass man eben auch, du hast gesagt, an die Struktur rangehen will. Mhm. Und damit meine ich eben an die Belegschaft. Es wird ein 30-prozentigen Personalabbau geben bis zum Ende des Jahres 2025, also von rund 5.900 Mitarbeitern wären das rund 1.600 Stellen, die da wegfallen sollen.
Das ist schon ein Brett,
vor allem, und das ist ganz entscheidend, nachdem man im Jahr 2023 ja so eine Art Transformation, Restrukturierungsplan ja schon mal angekündigt hatte, da ging es ja auch schon so ein bisschen um Stellenabbau, der dann vor allem so ein bisschen in Richtung Verwaltung, also sozusagen ins Backoffice reingeht, geht's jetzt aber ganz klar bei diesem Stellenabbau für dieses Jahr um technische Berufe, also sozusagen um das Herz von Cariad, ne? Also dass da an der Stelle mit dieser Stellenabbau jetzt vorangetrieben wird, sozial verträglich, wie das Unternehmen aussagt, also über Freiwilligenprogramme, Altersteilzeit, also keine betriebsbedingten Kündigungen bis 2029 und so weiter. Wir kennen das eben auch schon aus anderen Kontexten, unter anderem natürlich auch bei Volkswagen. Da hat sich jetzt auch im Betriebsrat wieder großer Widerspruch gerührt.
Das ist sowieso das ganz Interessante an der Nummer, ehrlich gesagt.
Genau, ja. man hat anscheinend gar nichts gewusst von diesem Stellenabbau, zumindest nicht, was die Höhe dieses Stellenabbaus, was die Zahl 1600, da wurde dann gesagt, das wurde uns gar nicht kommuniziert und dass man sagt, dass dieser Stellenabbau jetzt die Projektziele, die Carrier noch hat, irgendwie gefährdet an der Stelle. Und da gibt's jetzt wieder viel Unklarheiten, was da jetzt wirklich passiert. Von Seiten Carriot betont man, dass man ganz konstruktiv natürlich da jetzt mit dem Betriebsrat zusammenarbeiten will und das irgendwie vernünftig über die Bühne kriegt. Aber da gibt's schon wieder, so, wie man eigentlich das aus dem Volkswagen-Konzern ja leider doch an vielen Stellen schon kennt, gibt's wieder einige Verwerfungen und ein bisschen, ja, würde ich schon fast sagen, chaotische Situationen, dass man nicht so ganz genau weiß, an den entscheidenden Stellen, wie es jetzt eigentlich mit Carrier an der Stelle weitergeht. Und das wird jetzt im Prinzip auch eine ganz zentrale Frage sein für die nahe Zukunft. Denn die Aussage ist, Carrier soll weiterhin im Konzern, konzernübergreifend, eine wichtige Rolle spielen. Und das gilt für Querschnittsfunktionen in den Bereichen autonomes Fahren, Infotainment oder bei Cloud-Services, Backend-Services. Die sollen weiterhin über den Konzern hinweg entwickelt werden. Zumal, ja, und das haben wir ja in einer Folge im letzten Jahr auch schon besprochen, jetzt Volkswagen beim Thema Software-Defined Vehicle sich stärker in die USA und auch Richtung China blickt, zum Beispiel in der neuen Kooperation mit Rivian oder auch mit Xiaopeng in China. Da sollen ja ganze Software-Plattformen eben entwickelt werden. Und auch da soll Carrier, und das habe ich auch aus Unternehmenskreisen dann auch mitbekommen, soll auch Carrier-Experten weiterhin eine Rolle spielen und da auch mithelfen. Aber, und das muss man auch sagen, der Umfang und der konkrete Plan, die sind da ganz unbekannt. Also da gibt es noch gar keine genauen Aussagen, wie das passieren soll. Und für mich ist es irgendwie doch absehbar, dass Carrier eine immer weiter untergeordnete Rolle spielt. Und dazu kommt noch, und das finde ich auch spannend und interessant, dass wir ja vor kurzem auch die Meldung hatten, dass es jetzt auch mit dem deutschen Ableger des IT-Dienstleisters CGI, kommt aus den USA ja ursprünglich, ein neues Softwareunternehmen gegründet wird, jetzt im vollen Besitz von CGI an der Stelle. Also es ist jetzt keine neue Tochter von Volkswagen, aber zusammen mit Volkswagen gegründet und soll ganz klar auch in Softwareprojekten, in Digitalisierungsprojekten, in Fahrzeugprojekten eben bei Funktionsentwicklung, datengetriebener Funktionsentwicklung helfen. Erstmal nur für die TE der Kernmarke VW in Wolfsburg. Aber doch auch in diesem ganzen Konvolut an Software-Einheiten. Und da ist natürlich die Frage, wo ist denn jetzt der Platz für Carrier in Zukunft? Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber klingt für mich alles, dass doch Carrier in absehbarer Zeit doch keine wirklich entscheidende Rolle mehr spielen wird im Konzern.
Ich glaube, Carrier hat im Prinzip eigentlich wir haben ja vorhin gesagt, Übergang hätte auch der Begriff strukturelles Problem. Auch Carrier hat strukturelle Probleme. Carrier ist gestartet mit einem hehren Ziel, im Prinzip viele Softwarebemühungen im Konzern erstens natürlich eine gewisse Eigenleistung irgendwie hochzufahren und natürlich auch als neue Konzernmarke sozusagen dann markenübergreifend dann wirklich aus einer Hand solche Softwarethemen zu begreifen. So, und dann hat man sich erstens, wird wahrscheinlich das grundlegende, einfach mal das ganz grundlegende Problem gewesen sein, wahrscheinlich hat man sich das Thema, wir entwickeln jetzt eigene Software, Betriebssysteme und Co., wo man sich zwischenzeitlich dann ja auch schnell wieder verabschiedet hat, vielleicht auch ein bisschen zu einfach vorgestellt. Aber das Grundproblem ist, und das ist ja auch etwas, Janik, das haben wir ja auch immer mal wieder gehört von Menschen auch aus der Branche, die das vielleicht auch ein bisschen näher beobachten, dass man im Prinzip Carrier eigentlich geschaffen hat als Schnellboot, aber angelegt hat, sofort wieder mit sozusagen, also man hat Carrier eigentlich mit einer Legacy belastet, die diese Marke gar nicht hätte haben müssen, ja. Alleine ja schon mal direkt sozusagen zum Start da irgendwie knapp 5000 Mitarbeiter reinzusetzen, ja, 5000. Wo man manchmal, es gibt ja manchmal so Zahlen, wie groß irgendwie so ein Software-Team bei Tesla ist, was glaube ich eher in den Hunderten ist. Und man startet im Prinzip Carrier auf der grünen Wiese und verschafft Carrier als Konzernmarke eigentlich wieder sofort einen Rucksack. Ja, und das ist, glaube ich, das, was man jetzt auch merkt. Wahrscheinlich ist auch Carrier, das ist vielleicht auch wieder so eine Erkenntnis, Carrier auch größer gewesen, als Carrier hätte sein müssen. Man kann daraus jetzt natürlich auch an diesem Personalrückgängen, jetzt an diesem Personalabbau, kann man jetzt ablesen, dass vielleicht die Bedeutung von Carrot sinkt. Oder aber man kann auch, oder aber darin steckt auch die Erkenntnis, dass Carrot von vornherein eigentlich viel zu groß aufgeblasen worden ist.
Ja, absolut. Das würde ich auch so sehen und das passt übrigens auch. Ich habe mal zu dem Thema, wir haben bei LinkedIn dazu auch ein Posting gemacht, natürlich zu der News und so weiter und mal ein bisschen in die Kommentarspalten geschaut und das passt eigentlich auch zu einem Kommentar, den wir da bekommen haben, wo wirklich auch nochmal drauf abgehoben wird, dass ja im Prinzip, klar, jetzt im Nachhinein weiß man es besser, aber es gab einiges an vergangenen Konflikten, die da eben mitschwingen und eine schwierige Geschichte, die eigentlich Carrot mit sich herumträgt und was du ja auch sagst, dass da einige Fehler gemacht wurden, eben auch was die Anlage dieses Projekts eben betrifft. Und man kann darüber sprechen, gibt es Management, Kulturprobleme, zu viel Bürokratie, die Entscheidungsprozesse waren zu krass, zu groß, zu langsam, wie wir es ja aus dem Volkswagen-Konzern ja auch an anderen Stellen ja erkennen. Carrot musste neue Systeme entwickeln und gleichzeitig auf alte warten und da gab es viel Legacy, die da mitgeschleppt wurde. Also überfrachtet vielleicht auch mit Erwartungen an der Stelle, finde ich eben, ja. Passt da ganz gut auch zu deiner Einschätzung. Andere sagen aber auch jetzt, dass es jetzt eigentlich für sie ein schlechtes Zeichen ist, dass da jetzt Stellen auch gerade in den technischen Berufen abgebaut wird, weil man schon dieses eigene Know-how auch in Zukunft braucht und natürlich ist, das sagt auch ein Kommentar, während Kooperation mit externen Partnern sicherlich Vorteile bieten können, sollte ein gesundes Gleichgewicht zwischen interner Expertise und externer Zusammenarbeit gewahrt bleiben. Und das ist eben auch entscheidend, dass man da auch in Zukunft im Spiel bleibt. Ne? Und das ist auch das, was wir ja auch aus der Branche immer hören, dass man schon zu einem gerütteten Maß eben auch interne Expertise braucht. Und die wird sicherlich auch im Volkswagen-Konzern, auch bei Carrot weiterhin vorhanden sein. Wir sprechen ja, wie gesagt, von 30% und nicht von 80%. Sondern da werden noch einige da sein, die auch weiterhin an zentralen Projekten arbeiten. Aber das Signal, was jetzt auch gesendet wird, ist natürlich auch ein schwerwiegendes, auch eben an Carrot, dass man eben nicht mehr so sehr auf diese Einheit setzt und dass man sich auch in anderen Weltregionen eben nach Schnellbooten umschaut. Und ich finde, da fehlt mir so ein bisschen eine konsistente Strategie an der Stelle. Und wenn Konzernchef Blume jetzt an der Stelle sagt, man will globaler Technologietreiber werden, und das erinnert mich ehrlich gesagt auch an die Aussagen, die Herbert Diess schon vor Jahren getroffen hat, dann muss ich ehrlicherweise sagen, glaube ich ehrlich gesagt nicht so richtig dran, dass das noch gelingen kann. Weil wir haben an dieser Stelle schon häufig über das Thema Entwicklungsgeschwindigkeit, Schnelligkeit gesprochen. Und auch jetzt im Kontext in der letzten Folge ja auch über das neue Einsteiger-Elektroauto von Volkswagen gesprochen, dass es auch viel zu spät kommt an der Stelle. Also auch hier wieder das Zeitargument spricht nicht unbedingt für den VW-Konzern an der Stelle. Also ein bisschen undurchsichtig, ein bisschen chaotisch, was da passiert.
So ist es, aber in beiden Themen, die wir heute besprochen haben, kann man jetzt, und da schmeiße ich 2 Euro ins Phrasenschwein, die Zukunft wird's zeigen. Ja? Das heißt, wenn wir in einem Jahr zu den nächsten Bilanzpressekonferenzen, zu den nächsten Geschäftsberichten widersprechen oder vielleicht ja auch schon den nächsten Quartalszahlen, Halbjahreszahlen abwarten und genauso natürlich die Entwicklung auch bei Carrot weiter eng begleiten, dann werden wir sehen, ob das die richtige Entscheidung ist, ob das auch eine Gesundung ist, die jetzt vielleicht nötig war, so wie wir das ja an vielen Stellen ehrlicherweise bei vielen Personalabbau ja auch schon festgestellt haben, dass da zum Teil der ein oder andere Personalabbau sicherlich auch seine Rechtfertigung hat, ja.
Ich vermute mal, wir werden da in den nächsten Wochen und Monaten noch ein paar News zu diskutieren haben, die vielleicht auch noch ein bisschen schwerwiegender sein können. Also das ist so ein bisschen das, was mein Bauch mir sagt, dass das jetzt, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir diesen Podcast über Carrot und über Volkswagen sprechen.
Ja, da bin ich mir relativ sicher. Weißt du da was oder ist das
nein,
so
ein nein, nein, nein,
Bauchgefühl?
Nein, ich will jetzt hier nicht irgendwas in die Welt setzen. Nein, aber das ist einfach nur das, wie gesagt, was man so ein bisschen aus der Vergangenheit und wir begleiten die Branche ja jetzt auch schon ein paar Tage, wo man so ein bisschen ein Gefühl entwickelt, was da noch auf die Branche zukommen wird.
Das ist natürlich korrekt. Janik, dann danke dir für die heutige Folge. Alle danke natürlich an alle, die zugehört haben heute. Wir verlinken die wichtigsten News, die wichtigsten Geschichten und unsere Recherchen natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und dann sage ich an dieser Stelle, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.